Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Wir haben heute extra ein Special über Paarbeziehungen.
Ganz genau. Und zwar auf expliziten Wunsch von vielen von euch, die uns auf Beziehungen hin ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, ja, also das mit der Beziehung und der Verbindung, das ist ja alles ganz spannend und so, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht oder gehofft, dass ihr vielleicht mal auf Paare auch zu sprechen kommt oder auf die Paarbeziehung. Partnerschaft, Beziehung zwischen Zweien. Ne? Und das wollen wir hiermit tun. Und wir haben jetzt uns einfach überlegt, wir senden jetzt einfach morgen Mittwoch außer der Reihe genau zu diesem Thema. Und am Sonntag bekommt ihr dann die Liebe oder über die Liebe. Und damit schließen wir zumindest diesen einen Turn dann ab. Ne? Also Paar, Beziehung und Beziehungsinhalte, Themen kommen natürlich auch nochmal vorbei über Männer und Frauen. Das haben wir ja dann auch noch vor und auf der Agenda.
Ja.
Also wir werden der Beziehung und den Verbindungen und auch der Liebe irgendwo immer wieder begegnen. Aber diese Folge soll für euch sein, weil die hatten wir uns also gar nicht so explizit vorgenommen.
Nee, ehrlich gesagt, ich fand die Idee auch total schrecklich.
Ich weiß. Deswegen haben wir auch deinen Freund gefragt, den lieben Markus.
Ob er das interessant fände, ja.
Weil ich fand's
interessant. Weil ich ja genau eigentlich über Beziehung, weil Beziehung ja viel, viel mehr ist als immer nur dieses Hickhack aus von Gala bis sonst was, Konsorten und Red und wie die Magazine alle im Fernsehen oder.
Geht's dir denn so um Beziehung?
Ja, klar. Es geht immer um wer mit wem.
Okay, ach so.
Wer mit wem, wie, wann. Wo, warum?
Mhm.
Und wer hat jetzt wieder mit wem wie irgendwas oder sich getrennt oder irgendwie oder jetzt hat sie ihr Baby fallen lassen und sich die Haare abrasiert oder es geht ja immer um.
Was? Ja.
Und ist sie jetzt mit ihrem Tänzer zusammen noch oder nicht?
Stimmt, das ist eigentlich ja. Echt, geht's, eigentlich ist das, ne? Das ist halt ja. Nicht
und
nur.
Und wen hat J-Lo jetzt schon wieder?
Wer?
J-Lo.
J-Lo, ach so.
Ja.
Ja.
Oder wer auch immer.
Ich habe das irgendwie gar nicht so da tiefer geguckt. Stimmt.
Jetzt sage ich J-Lo, jetzt wissen alle, dass ich sehr, sehr alt bin.
Weil J-Lo dann noch so ein aktueller ist? Oder weil ist sie schon so lange mit ihrem Mann zusammen?
Ja, wieso rede ich nicht von, wie heißt die? Dieser Megastar im Moment?
Billie Eilish.
Billie Eilish, vielen Dank, Billie Eilish. Ja. Hätte ich auch von Billie Eilish reden können.
Ja, natürlich, hättest du auch. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch noch nicht mit J-Lo gesprochen, mit zwei Freundinnen. Ohne, dass ich da jetzt viel beitragen konnte, aber wir wollen ja nicht über J-Lo sprechen.
Nee,
wir sprechen
also
jetzt nämlich über was, genau.
Und wir fangen ja immer so an, wie, oder willst du erstmal die Reise, du möchtest die Reise erstmal beschreiben.
Genau. Was bekommt ihr hier heute?
Genau, Reiseleitung machst du jetzt.
Reiseleitung?
Ja, bitte.
Also die Reiseleitung, wir beginnen erst einmal also auf der Grundlage von Beziehung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einschaltet und sagt, oh, Paarbeziehung, das will ich als erstes hören, hört euch doch mal auf jeden Fall die Episode über Beziehung an, weil das so ein bisschen die Grundlage ist von dem, von der wir jetzt starten hier. Und heute geht es hier um die Konflikte von und bei Paaren und natürlich denken wir auch an euch, liebe Paare oder Menschen, die hier zuhören, die zu Zeiten von Corona andere Umstände vorfinden. Das heißt, es gibt andere Gewohnheiten, andere Möglichkeiten, sich im Außen auch mal mit anderen Menschen auszutauschen, sich auch aus dem Weg zu gehen in den Konflikten.
Die gab's. Bis hierhin, meinst du?
Naja, die fehlen jetzt vor allem in diesen Zeiten aktuell.
Ja.
Ne? Das heißt, wir haben natürlich auch aufgrund unserer Wohnmöglichkeiten nicht immer genügend Raum und Wohnraum, um uns halt eben auch aus dem Weg zu gehen. Und wir haben einen signifikanten Anstieg von Gewalt und Konfliktpotenzial, das sich entlädt. Und davon sind vor allem betroffen Kinder, Frauen und halt aber eben auch, man mag es nicht meinen, Männer. Zwar nicht so stark wie Frauen, aber halt eben auch. Und Gewalt ist eben ein Thema, auch in diesen Zeiten. Das heißt, wenn ihr euch grundsätzlich dafür interessiert, wie ihr mit Konflikten umgehen könnt und was wir euch über Konflikte und die häufigsten Konflikte bei Paaren erzählen können, dann seid ihr hier richtig.
Ja, und vor allem auch über Möglichkeiten, die wir euch anzubieten versuchen.
Genau.
besser durch diese Konflikte durchzugehen.
Ganz genau. Und halt, also nur ein Hilfsangebot, was kann uns helfen in Konflikten? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Erfahrungswerte? Welche Studien? Ich komme ja dann immer auch mit diesen Studien oder mit auch den Erkenntnissen bis dato über Paare, Paartherapie, da ich ja eben auch selbst als Paartherapeutin tätig bin. Genau. Und die verschiedenen Rollen, die wir vielleicht auch in Paarbeziehungen immer auch in den Konflikten wechseln müssen. Ne? Also wo wir gucken müssen, auf welcher Ebene streiten wir uns eigentlich gerade, wo liegt welcher Konflikt und wie können wir vor allem lernen, immer besser zu streiten.
Hm. Ne? Was ich einen sehr interessanten Punkt schon mal finde, wir kommen da später nochmal zu, aber ist vielleicht auch, kann auch entlastend, ein entlastender Gedanke sein zu sagen, es geht da gar nicht darum, aufzuhören zu streiten, sondern es geht einfach nur darum, zu lernen, sich besser auseinanderzusetzen. Weil tatsächlich eine Streitvermeidung ist überhaupt kein Anzeichen für eine gute Beziehung. Und auch nicht, vor allen Dingen nicht für eine lebendige Beziehung und vor allen Dingen nicht für eine Beziehung, die daran interessiert ist, miteinander vorwärts zu kommen. Das heißt, zu wachsen.
Mhm. Ja, sie ist auch nicht sicher. Ne? Das ist halt eben auch ein Punkt. Also wenn wir uns, ich habe ja eingangs gesagt, oder wir haben darüber gesprochen, du hast es, glaube ich, mal erzählt, dass ich immer wieder sage, auch ich überlege mir sehr wohl, mit wem ich streite. Oder mit wem ich mich stark auseinandersetze, weil ich eben weiß, wie nah wir uns kommen, ne, im Streit. Und häufig kann das halt eben auch bei Paaren so sein, dass wir, wenn wir kaum noch Ebenen haben, wo wir uns begegnen, wo Nähe entsteht, Streit das letzte Mittel ist, um sich nah zu sein.
Genau. Und das ist dann natürlich nicht das Positiv, was ich meine.
Nee, genau. Aber das kommt auch eben nochmal zu späterer Zeit. Deswegen, also mir war heute, also ich würde heute mitbringen, weil ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon damit auseinandergesetzt habt. Oder wenn ihr auch Paare zuhören, ob ihr immer überlegt habt, auch zu einem Paartherapeuten zu gehen. Was ich ja grundsätzlich gut finde, einfach weil es nochmal eine Möglichkeit sein kann, mit jemandem auch auf die Konflikte zu gucken und auch festzustellen, wo kommen wir denn vielleicht aus Sackgassen nicht heraus oder wo hören wir uns nicht mehr? Ne? Wo können wir vielleicht auch wieder eine andere Ebene schaffen, wo wir uns begegnen und zuhören, fern von den Verletzungen, die wir uns in immer wieder aufflammenden Konflikten dann wieder zufügen. Ne? Deswegen kann es halt eben immer eine Orientierung sein. Wir gehen alle zum Zahnarzt, wir gehen zur Pediküre oder zum Friseur und ich denke, wir können auch den Teil, also das ist meine persönliche Meinung, wenn wir halt eben spüren, wir drehen uns seit Jahr und Tag immer wieder um die gleichen Konflikte, halt eben auch im Außen mit einer dritten Person oder vielleicht sogar einer vierten, weil Paartherapeuten bieten oft halt eben eine Teamberatung an, also Mann und Frau berät Mann und Frau oder Mann und Mann berät Mann und Mann. Das hängt so davon ab, was man sucht und was man braucht. Das macht aber sehr viel Sinn. Und
natürlich immer auch unter der Prämisse, dass man sehr gut gucken muss, ob der jeweilige Therapeut für einen passt und gut überprüfen, weil man lässt ihn natürlich an sein Persönlichstes ran.
Ja.
Dass da, also nur weil der jetzt ein Schild an der Tür hängen hat, muss das noch lange nicht, der unter irgendwas steht von Professor Doktor und
ja,
muss da noch lange nicht dann die Lösung für euch liegen, sondern aber trotzdem ist ja auch die Suche danach, nach jemandem, der einen in diesen Dingen berät, ich finde die auch total sinnvoll und hilfreich. Wir haben ja irgendwann auch, glaube ich, über Therapie, ne, in der Folge vor.
Stimmt.
Und da geht es dann auch um die Suche nach dem richtigen Therapeuten für das jeweilige Problem. Also das ist sehr wichtig, das dann da schön dem nachzuspüren, wenn man da hingeht, einfach mal eine Probesitzung machen und gucken, was hat es gebracht? Und damit meine ich vor allen Dingen auch nicht, dass es sich alles hutzi-tutzi-happy-peppy anfühlen muss, sondern ob es einen weitergebracht hat. Auch da wieder, ob die Auseinandersetzung da einen weitergebracht hat und einen vor allen Dingen zu einer anderen Sicht auf sich selbst und vor allen Dingen auf die Loops, in denen man sich so bewegt, ob einem Ideen aufgehen, wie man sich vielleicht aus den Streitkreisen, in denen man sich so bewegt, auf irgendwelche Arten und Weisen wegbewegen kann, hin zu einer anderen Leichtigkeit und größeren Lebendigkeit in der Beziehung wieder.
Ja, das ist halt Outview, ne? Das wird man noch nicht so in den ersten Stunden haben, ganz sicher nicht. Da wird halt eben auch nochmal anders auch geguckt, was sind so Kernkonfliktthemen. Aber bei der ersten Stunde, bei der ersten Probestunde oder Konsiliarstunde, werdet ihr auf jeden Fall merken, stimmt da die Chemie? Und das ist eine persönliche Entscheidung immer, ne? Und das gilt für mich, also meiner Meinung nach, eben unbedingt auch bei jeder Form von therapeutischer Unterstützung oder Coaching, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mit der Person irgendwie eine Dissonanz oder das Timing stimmt nicht oder ist nicht vielleicht so schnell wie ihr getaktet, dann ist das total wichtig für einen Prozess. Also die Sympathie oder das Gefühl von dem oder ihr mag ich mich anvertrauen, ich fühle mich gesehen und gehört und vor allem auch so nach einem ersten Termin von 45, 50 Minuten kann ein Therapeut auch erstmal zusammenfassend etwas zurückmelden, was eine Perspektive angeht, wohin es so gehen könnte, Umfang der Sitzungen und so weiter. Das wäre so mein Anspruch an einen Therapeuten. Aber erstmal nochmal Therapie, gehen wir zu einer anderen Zeit auch mal drauf ein. Wir starten wie immer mit der Definition und dann geht's weiter im Text.
Ja. Aus dem doofen Duden. Das ist eine Alliteration, wollte ich jetzt mal machen, einfach. Paarbeziehung. Die. Substantiv. Feminin. Ja, ist richtig, bitte. Also, kommen wir mal zur Bedeutung. Bedeutung für Paare, charakteristische Beziehung, Partnerbeziehung, Zweierbeziehung. Ja.
Grammatik, glaube ich, kannst du uns sparen, oder?
Genau.
Das war's hier.
Ja, stimmt. Nee, mehr ist hier nicht.
Also der Duden.
Los.
Ist interessant, ne? Sagt eigentlich relativ wenig über einen doch so zentralen Aspekt unseres persönlichen Lebens und im Dorf. Und
drehen sich alles eigentlich dreht. Kriege wurden deswegen angezettelt. Ja, ich denke jetzt an Troja, ja.
Lustig, habe ich auch gerade dran gedacht. Naja.
Oder Leute umgebracht. Also, wenn ich dann an Medea denke, die dann die Kinder umbringt.
Wie heißt sie denn hier? König Arthur.
Ja.
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 Imagine.
Genau.
Dann hier die Beatles.
Ja, John und Yoko.
Also, das sind, naja, aber, ne,
relativ. Tristan, Isolde.
Ja, dramatisch.
Romeo und Julia.
Das ist nämlich ganz spannend, weil Romeo und Julia ist ja mein Lieblingsbeispiel für die vergebliche Liebe. Also eine dramatische Liebe, die auch deshalb so besonders und wundervoll ist, weil sie endet. Und deswegen kann sie so aufgeladen werden. Romeo und Julia, würden sie über ihren Tod hinaus existieren, also nicht sterben und halt diese Beziehung führen müssten, hätten die furchtbarste Beziehung.
Weiß man nicht.
Doch,
weiß man.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass
also
diese,
was man auf jeden
oder die einfachste vielleicht auch, die Konflikte zwischen zwei Häusern. Nur und diese Liebe kann halt eben so groß sein, weil sie hier auch vergeblich ist.
Ja, und die sind auch ganz schöne Rich Kids, wenn man sich jetzt überlegt, okay, dann wären sie da irgendwann abgehauen, würden irgendwo im Wald sitzen in ihrer Hütte und die Kinder wären da und er findet echt kein Wild mehr, was er und hat es auch nicht so richtig drauf zu jagen und weiß gar nicht, wie die Familie über Wasser und wie die dann miteinander wären, weiß man nicht.
Naja, aber und sie haben halt vor allem einen Standard, den sie vom anderen auch verlangen. Ne? Das heißt, es ist halt dann auch die Frage unterm Strich, also ich würde denen jetzt prognostizieren, dass sie sich extrem zerreißen würden darüber, wer jetzt für das Glück des anderen zuständig ist. Ne, du hast mir so viel versprochen, ich habe meine ganze Familie für dich verraten und verlassen und was kommt jetzt? Bringst mir doch nicht mehr eine Feldmaus. Ne?
Ja.
Was bist du denn für ein Mann?
Ja.
Ne? Oder umgekehrt, ich wusste gar nicht, dass du so kapriziös bist. Wieso bist du eigentlich immer so ein Snob?
Geh doch selber jagen.
Ne? So. Und da sind wir halt dann eben bei diesen Konflikten. Das heißt, angefangen, also wie beginnt eine Beziehung? Erstmal ja häufig schön.
Ja.
Selten also, ist sie verabredet.
Und wobei muss man natürlich bei Romeo und Julia auch sagen, natürlich ist diese Unabdingbarkeit und diese Unbedingtheit, meine ich. Also zu sagen, du bist es von jetzt auf gleich bis in den Tod, hat natürlich auch was Reizvolles und was total Schönes. Mhm. Ja? Mhm. Also gibt es ja heute nicht mehr, dass jemand, also es gibt zwar du und jetzt sofort und ab in die Kiste und dann gucke ich mal, ob ich mich melde, aber halt dieses du und jetzt und volle Pulle und egal, unsere Familie und sonst was, ich will dich total, unbedingt und wenn nicht, dann will ich auch nicht mehr leben, mhm. ist ja irgendwie doch auch was, wo man sagen kann, also mir gefällt es zumindest besser als, sorry, ich kenne Tinder nicht, aber ich bin als Generation Tinder, ich finde es irgendwie immer noch merkwürdig.
Ja, ich nicht verstehe das, weil man, ich glaube, weil du es einfach nicht kennst. Und ich glaube, das hängt davon ab.
Und wenn ich es kennen würde, dann fände ich es super.
Nö, ich glaube erstmal, dass jeder Mensch das interessant findet, weil er halt natürlich nach einer Bestätigung sucht.
Na, interessant finde ich es ja auch. Ja, ist doch klar.
Ja, natürlich. Und dann willst du auch wissen, wer dich jetzt gut findet oder nicht. Das ist halt, die Affen haben das gleiche Thema. Ja, wer sitzt auf dem höchsten Stein, wer hat den größten Po, wer ist am angesagtesten.
Oder was anderes mit P.
Oder so. Ne? Also ihr denkt euch euren Teil, aber das ist halt tatsächlich auch der primitive Teil, der dazugehört. Und der gehört auch also zu uns als Menschen. Es wäre halt wünschenswert, dass wir darüber hinauskommen. Und manchmal wollen wir das vielleicht auch gar nicht als Mensch. Und das hängt dann wirklich nach einer Sinnfrage oder nach dem, was wir uns wünschen in Beziehung. Ja, was sind für uns Werte und Grundlagen und je nachdem, wie wir die für uns definiert haben, so können wir halt dann eben auch erkennen, wenn uns so ein Exemplar begegnet in freier Wildbahn oder wie bei uns auf dem Kindergeburtstag oder auf einer Autobahnraststätte.
Ja.
Ja, also es gibt unzählige Möglichkeiten und dann ist halt eben nur die Frage, weiß man denn eigentlich, was man sich wünscht? Und für den Teil, also was, wo ich dir zustimme, ist, was ich schön finde, Romeo und Julia entscheiden sich für sich. Und das ist, ja. Ne, glaube ich dir auch, und das verstehe ich auch total, dass der Teil erstmal für mich auch total wichtig ist oder den ich halt auch als Grundlage sehe für eine Beziehung, die funktionieren kann, dass wir uns für den anderen entscheiden, mit dem, was er ist und halt eben auch nicht ist und vielleicht auch nie sein wird. Ja, auch wenn ich mir das unglaublich doll wünsche. Ja, das heißt, ich entscheide mich für dich und ich nehme dich so, wie du jetzt bist. Auch wenn ich gerade finde, dass du ein Affenarsch bist.
Ja, wobei die Entscheidung treffen Romeo und Julia ja nicht, weil sie haben sich ja noch nicht, sie haben ja bisher sich nur das Ideal angeguckt.
Genau, und das ist das, was mein Konflikt ist oder meine Kritik. Auf welcher Grundlage entscheiden sie sich? Die ist halt extrem dramatisch und das sind zwei auseinandertreibende Kräfte. Das heißt, da müsste man erstmal gucken, wie weit sind die denn schon erwachsen geworden? Dass es jetzt hier nicht darum geht, gegen das Haus, ne, gegen das Elternhaus zu rebellieren, sondern treffen die Entscheidung wirklich frei. Das sage ich jetzt wieder als Psychotherapeutin.
Ja, und treffen die Entscheidung auch jenseits der Psychose?
Genau, und die Psychose ist?
Verliebtheit. Verliebtheit und unfassbares Hormongeballer. Und einfach dann aufgrund dieser Schwemme von Hormonen im ganzen Körper, hauptsächlich glückliche, der Wunsch, das die ganze Zeit nur noch zu haben.
Also Dopamin, Serotonin, Adrenalin, Testosteron,
Oxytocin.
Und das ist halt tatsächlich, also wenn man sich so, jeder, der von euch sich mit Drogen beschäftigt hat, mit Ecstasy, das sind halt eben genau die Dinge, oder LSD, da kommen wir halt an chemische Wirkstoffe, ne, die in die Nähe von solchen Trip-Erfahrungen. Und jeder, der richtig schlimm verliebt war, weiß, der Appetit nimmt ab, man schließt sich zu Hause ein, es ist wir gegen den Rest der Welt, der andere ist wundervoll. Und es ist ja auch ganz toll, dass das so ist.
Genau.
Ja, und das ist eben auch die Ebene, wo wir dann auch miteinander so stark in Kontakt gehen und in Verbindung. Und dann zeigt sich halt aber eben auch, und da zeigt sich dann die Liebe in der Partnerschaft und auch die Beziehung, wenn die ersten Probleme auftauchen. Also wenn wir diese Psychose meistens so nach 3 bis 6 Monaten so langsam abflacht, kommen wir halt eben nochmal einen anderen Blickwinkel und sehen halt den anderen auch nochmal in einem anderen Licht und können auch diese ganz niedlichen Macken des anderen auch über die Jahre hinweg vielleicht auch nochmal anders betrachten und sehen. Oder es bleibt uns erhalten, was schön ist. Also wenn wir diesen Blick auch nochmal auf den Partner uns erhalten können, dann kann das immer wieder auch was sein, wo wir was Neues miteinander entdecken. Und das setzt halt aber voraus, dass wir den anderen sich auch verändern lassen. Also ich erkenne, dass du jetzt nicht mehr der Prinz mit Gegenlicht bist, sondern die Erscheinung oder die Ikone, ne, sondern die erste Enttäuschung, die ich mit dir erlebe, ist halt aber eben eine, die mir dich zeigt als Menschen und vor allem als verletzliche Person, als verletzliche Persönlichkeit mit Wünschen und mit Träumen, mit Hoffnungen und halt eben auch mit Verletzungen, die in unserer Aushandlung miteinander zu heftigen Konflikten führen können. Und da sind wir bei den Erwartungen an den anderen.
Ja.
Ja. Das heißt, du bist, warum machst du mich nicht mehr glücklich? Oder, also da sind wir auch dann nochmal bei dem Gottman, den ich euch gern vorstellen würde, der Dr. John Gottman, der in den 70er Jahren angefangen hat zu forschen. Und den nenne ich jetzt, weil er halt tatsächlich der ist, der am stärksten Paare beobachtet und betrachtet hat bis jetzt, bis dato. Und auf der Grundlage von seinen Forschungen, ich glaube, angefangen hat er in Washington, hat jetzt sein Gottman Institute in Seattle und hat da halt eben auch ein Institute, das Gottman Institute für Kinder und die emotionale Förderung von Kindern gegründet. Und viel, viel wichtiger aber jetzt für uns ist, dass er etwa 3000 Paare über Jahre hinweg untersucht hat und hat sie dabei halt eben Video analysiert. Das heißt, er hat sie verkabelt, hat EEG, so eine Hirnmessung, ne, so diese Nopsis, die auf den Kopf geklebt werden. Jeder hat von euch jetzt ein Bild vorgenommen, hat Speichelproben genommen und auf Cortisol untersucht. Das ist so ein Stresshormon, was wichtig ist in Bezug auf Stress und Langzeitstress.
Und so biorhythmische Sachen auch, ne? Sowas wie Schweiß,
ganz genau.
Puls,
naja, Herzfrequenz, ne, hat er auch gemacht. Also all diese körperlichen Reaktionen wurden gemessen und dieser Biorhythmus dieser Paare im Dialog bestimmt. Und im Rahmen dieser jahrelangen Paarforschung hat er halt einzelne Paare über Jahre hinweg betrachtet und halt eben wie ein Research, ne, wie nennt man das?
Studie
gegründet. Und
oder meinst du eine Forschung?
Ja, es ist eine Forschung gewesen und er hat halt eben so eins seiner bekanntesten Bücher ist über die Vermessung der Liebe. Das ist ein Grundlagenwert für viele Paartherapeuten, die sich das mal auch angeguckt haben. Ich finde das jetzt nicht so inhaltsreich und dicht, aber ich finde den erstmal erwähnenswert, einfach weil er so lange schon halt eben Beziehungen im Zuge der Zeit auch betrachtet hat. Ne? Das heißt, der hat anhand dieser Messung Paare im Kontakt beobachtet und da ging es halt eben über diese Jahre darum, dass er gesagt hat, es lässt sich relativ schnell feststellen, wie viele dieser Paare nach nur kurzer Betrachtungszeit rein prognostisch noch zusammen sein werden in einem, zwei Jahren, drei Jahren oder vier Jahren. Und er hat tatsächlich in, ich glaube, über 89% der Fälle Recht behalten. Was halt erstmal zu den Zeiten, ne, 70er, 80er, 90er Jahre war das, wow, was ist das denn? Wie kann man das denn voraussagen? Nur über Körpersprache und über Biofeedback. Und diese Formeln, die er da entwickelt hat, die ermöglichen halt nicht nur so eine Trennungswahrscheinlichkeit von Paaren zu prognostizieren, sondern halt eben auch, er hatte so eine Gottman-Konstante entwickelt. Das heißt, er kann halt oder konnte sehen, dass Paare, die relativ natürlich miteinander im Kontakt sind, eine Art Gewohnheit haben, dass eine Negativerfahrung, die jetzt so dokumentiert wurde im Laufe dieser Messung, relativ schnell ausgeglichen und repariert wird auf der Paarebene, wenn es 5 Positiverfahrungen miteinander gibt. Das hat dann sozusagen so eine Mathematik, eine Gleichung aufgestellt und die ist dann halt als Formel immer wieder aufgenommen worden, aufgegriffen worden als Gottman-Konstante. Und das heißt, es ging vor allem um auch ein Festhalten von der Beziehungsstabilität. Und
ein Festhalten an einer Beziehungsstabilität? Wie meint er das?
Er meint halt, oder er sagt, Konflikt, ne, ist halt eben eine Möglichkeit für uns. Also wenn wir ein relativ natürliches, gewachsenes Vertrauen zueinander haben, können wir uns streiten.
Mhm.
Und dann haben wir auch die Bereitschaft, beide, auch relativ hoch, dem anderen entgegenzukommen. Und das zeigt sich in der Spiegelung von einer Zuwendung. Ich gucke dich direkt an, so wie ich dich jetzt angucke, wende mich dir zu, nehme Augenkontakt auf oder frag, wie du jetzt gerade offen nach und sag, aha, interessantes Thema. Und wir haben in dem Augenblick einen Feedback von, er interessiert sich dafür und ich gebe dir auch ein Feedback, ich gucke dich an. Das ist eine positive Erfahrung, das heißt, die ist stabilisierend. Oder ich bin sauer auf dich und du sagst, okay, warte mal ganz kurz, es interessiert mich, warum denn jetzt gerade? Was ist denn gerade passiert? Und wir da offen in den Dialog gehen, in dem Augenblick, wo ich dir sage, ich bin richtig sauer auf dich, ich muss mich mal gerade ganz kurz sortieren, das hat mich gerade, das und das, was du getan hast, oder ich fühle mich gerade aufgewühlt oder was. Und das ist jetzt, das fängt nämlich an mit der Kommunikation. Ich versuche gerade ein Beispiel zu geben. Ich fühle mich gerade aufgewühlt, ich muss mich sortieren, ich fühle mich gerade irgendwie allein. Ne? Kann halt eine andere Message sein als du bist schuld daran, dass ich mich alleine fühle. Ne? Und so haben wir halt dann auch in der Kommunikation Ebenen, wo wir halt eben auch dann...
Die sogenannte Ich-Botschaft.
Genau, das kann man so nennen. Ja, ne? Und das heißt, für Streit brauchen wir erst einmal Vertrauen und eine vertrauensvolle Auseinandersetzung. Und er, also Gottman sagt halt, wenn gewisse Dinge häufiger auftauchen bei Paaren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es diese Basis nicht mehr lange geben wird, auf der wir uns begegnen können. Und ich glaube ja, dass die beste Basis für jede Paarbeziehung die Freundschaft ist. Und das, dafür braucht man keine Beziehungsratgeber zu lesen, sondern ich glaube für sich selbst, immer wenn man feststellt, wie führen wir Freundschaften, auf welchen Ebenen finden wir Agreements, also Vereinbarungen miteinander und wie lernen wir uns auch kennen, neben der sexuellen Komponente, die am Anfang total prominent ist, ne, die ganz stark im Vordergrund ist, sich unbedingt kennenzulernen, sich physisch zu verbinden, die ganze Zeit körperlich miteinander im Kontakt zu sein, also im Dauerkontakt, Oxytocin auszuschütten. Ja, jetzt bin ich gerade aus der Kurve geflogen. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Ente wiedergekommen ist.
Oh nein. Auch schön.
Ja, genau. Genau, kannst du mir noch mal kurz eine Starthilfe geben? Oder bist du gerade so weggetaucht und hast über das fehlende Toilettenpapier nachgedacht?
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, du wolltest noch mit Gottman weitermachen, was der so zu was für Erkenntnissen der gekommen ist.
Ja, das kann ich auch. Also,
weil du ja jetzt schon eigentlich dahin gekommen bist, zu sagen, wie...
Freundschaft, ne?
Freundschaft und was wie man gut im Kontakt ist. Und eigentlich, glaube ich, hat der ja erstmal rausgefunden, wie man nicht gut im Kontakt ist und was so die Schwierigkeiten sind, denen man gegenübersteht. Mhm. Ich glaube, der hat ja so fast sowas wie die Grundgifte, ja? Wenn man sozusagen den Tod einer Beziehung als eine Vergiftung beschreibt. Und ich finde, würde ich jetzt denken, ist ja vielleicht eine ganz gute Metapher.
Er nennt es sogar die apokalyptischen Reiter des Scheiterns oder so. Also er ist halt richtig, schön. Hat er so sehr amerikanisch das versucht auf den Punkt zu bringen und beschreibt halt so destruktive Verhaltensweisen in Beziehungen, die halt diese Basis, ne, jetzt habe ich es wieder, so stark gefährden. Also er sagt, die sicheren Vorboten einer Scheidung oder einer Trennung sind halt nämlich die Dinge. Er hat halt, also es ist spannend, weil er halt eben auch betrachtet hat, ne, Kritik ist halt ein Riesenpunkt und Schuldzuweisung. Was ich eben gerade schon meine, du bist schuld, dass ich mich so fühle und dass ich mich verlassen fühle. Du hast mich verlassen.
Was wir alle tun. Ich kenne niemanden, der das nicht tut. Entweder direkt oder indirekt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, weil du hast total recht. Kritik kann halt auch total passiv sein, ne? Also, weil du mich immer provozierst.
Warum ist sie denn jetzt schon wieder so? Wieso macht sie denn das? Das ist, ich ertrag's nicht mehr wirklich.
Ja, aber
das
ist ja schon fast auch offensiv. Ne? Also passiv, wenn man es richtig sagt, das Passivste, was man machen kann.
Kann ein total stiller innerer Monolog. Er sitzt und beißt in seinem Brot und denkt sich die ganze Zeit, man kann dir das nicht mal machen. Oh Mann.
Ja, das ist immer aber auch ein Rückzug. Genau, und dann kann man halt sagen, man geht aus dem Kontakt. Das ist halt eben auch etwas, was zwar super passiv ist, aber was eine extrem starke Belastung für die Beziehung ist, weil sie nämlich vor allem eins macht, sie reißt halt eben die Basis des Kontaktes der Sicherheit ein. In dem Augenblick, wo wir einfach uns zurückziehen, ohne uns vielleicht da auch weiter zu äußern, also zu mauern, wenn wir mauern und uns so defensiv verhalten, Rückzug halten und vielleicht sogar halt auch sagen, hier ist sowas von vorbei, ich ziehe eine Woche aus und das mache ich immer so, wenn wir uns streiten, verlieren wir halt tatsächlich das Vertrauen. Nur darin, dass wir hier miteinander wachsen können und dass vor allem wir diesen, also auch gehört werden, ne, als Partner.
Ja. Ja, wobei ich das schon verstehe mit der Kritik, wir haben ja mal lustigerweise, als es bei uns beiden überhand nahm mit der Kritik oder wir das Gefühl hatten, dass es uns zu viel wird, haben wir ein Kritikglas eingeführt.
Ja. Das war super schnell voll.
Wie viel gab es? 5 Euro?
Nee, 5 und für harte Kritik 10.
Also das heißt, das ist dann auch schon ein bisschen was. Ja? Wenn du dir dann so 5 harte Schnitzer am Tag erlaubst, ja. Und die wirklich, wo dann auch beide sagen können, ja, shit.
Ja, das stimmt. War echt, also musst du auch fair sein, und ne?
Dann,
dafür.
Dann hast du 50 Euro am Tag, ist schon, musst du haben. Und das ist ganz gut, nicht, weil man den anderen ausbluten will. Und wir haben dann, also, und tatsächlich soll mit diesem Glas am Ende sollte dann auch was Schönes passieren, dass man sagt, okay, wir machen uns jetzt wir hauen die Kohle auf den Kopf und machen uns einen schönen Abend damit. Aber was vor allen Dingen dann passiert, ist, dass es mal, also man haut sich ja dann irgendwann, wenn der Alltag so eingekehrt ist, kenne ich zumindest bei vielen Paaren, dass die sich dann locker und lässig immer sowas um die Ohren hauen. Und dann kann man so tun, als wenn es nicht so gewesen wäre oder naja, aber ich habe ja irgendwie auch recht gehabt und es ist ja auch nervig, was sie da macht und so. Also irgendwelche inneren Rechtfertigungen gibt es dann für die Kritik und dann kann man sagen, so kommt es ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit und man, also in die Beziehungsöffentlichkeit und man kann dann sagen, okay, ich muss das vielleicht auch gar nicht machen.
Mhm. Ja, eben, und vor allem, es generiert ja was? Achtsamkeit. Also wir werden wach für das, was wir uns eigentlich sagen und was wir dem anderen auch unterstellen. Ne? Indem wir sagen, so, oh krass, was habe ich denn da gerade gesagt? Mhm. Oh weia. Ne? Oder ich bin richtig und du bist falsch, ist ja eben auch sowas, ne? Was halt auch ein Faktor ist, eine Rechtfertigung zu finden, warum man Recht hat, dem anderen das jetzt aus Brot zu schmieren.
Das ist der zweite Punkt bei dem Gottman ist. Ne?
Gottman sagt halt, also Gottman fasst zusammen, Kritik ist der erste Punkt, Rechtfertigung der zweite Punkt, dritter Punkt ist Rückzug und halt eben sich so zu verteidigen und der vierte Punkt ist Verachtung. Mhm. Und jeder, der eine Beziehung geführt hat, hat das auch schon gemacht und erlebt. Und Beziehungen, das finde ich ganz, ganz schön, sich auch nochmal klarzumachen, Beziehungen sind immer konfliktgeladen. Das ist wir haben da immer einen Kulturclash, den wir eben überbrücken müssen. Das heißt, Beziehung ist auch was Wunderschönes, aber es ist auch eine Zumutung. Mhm. Ne, also wofür wir Mut tatsächlich auch dann brauchen, ne? Um mal wieder uns auch zu überwinden, auch an den Punkten, wo wir uns vielleicht nicht gesehen, gehört fühlen und halt dem anderen Vorschuss zu geben.
Ja.
Also auf eine Basis zurückzukehren. Und was kann, ja?
Mir fällt an der Stelle, bei Mauern Rückzug fällt mir ein ganz schönes Filmbeispiel ein. Und zwar gibt es eine sehr schöne Komödie mit Ryan Gosling und Steve Carell in den Hauptrollen. Wie heißt die? Ach, ich finde die so toll, die Kollegin, ist auch egal. Aber auf jeden Fall gibt es am Anfang eine Szene, wo Steve Carell mit seiner noch Ehefrau total in der Krise im Auto sitzt und sie will den Streit mit ihm haben und sie will den austragen und sie fängt an und sie hört nicht auf zu reden und irgendwann mitten während der Fahrt auch völlig aus der Kalten macht er die Tür auf und wirft sich aus dem Auto.
Ehrlich?
Ja.
Stimmt. Das haben wir zusammen gesehen.
Also das wäre so die krasseste Art zu mauern und sich zurückzuziehen.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt es halt ganz stark und tatsächlich ist in diesem Film gibt es, leider fällt mir der Titel gerade nicht ein, aber tatsächlich kommen die wieder zueinander Punkt, an dem die wieder anfangen, miteinander zu sprechen und sich zuzuhören. Die erste schöne Begegnung ist wieder vorm Lehrerzimmer des gemeinsamen Sohnes, der zu viel flucht inzwischen. Mhm. Und da hören die sich plötzlich wieder zu. Und das heißt also, bei der Benennung des Problems ist eigentlich auch schon die Lösung genannt, dass man sich zuhört wieder und sich Zeit nimmt.
Absolut. Ich glaube, diese Ebene ist ja auch bei dem Beispiel halt zu sehen, wir haben ja oft mehr Rollen auch. Ne? Also wir lernen uns kennen als einzelne Menschen und treten da vielleicht auch groß an und bringen auch halt eben Träume und Wünsche und Hoffnung auch, die wir in den anderen setzen. Und das darf auch so bleiben. Es geht nicht darum, sich jetzt absolut zu desillusionieren und zu sagen, er wird nie das sein oder sie wird nicht das sein, was ich gedacht habe oder was ich mir gewünscht oder erhofft habe. Aber vielleicht kann es halt eben da halt auch noch eine viel bessere Variante für uns geben, nämlich wirklich das und den zu sehen, dieses Herz, das uns halt begegnet, ne, in all dem, was es ausmacht, weil das gehört halt dazu. Also es gibt jetzt nicht den perfekten Hochglanz, nur bei Raffaello hatten wir das, ne, gibt es das Ken oder die Barbie, sondern wir sind halt eben Menschen und wir sind auch hier, um Menschen zu werden. Ne? Und ich glaube, das darf halt eben auch sein. Es ist viel, viel wichtiger, erst einmal anzufangen bei sich, ne, was ich eben meinte, auch zu definieren, was ich mir wünsche und im Zweifel halt dann auch zu sagen, gut, wenn ich das nicht treffe oder für mich selber gerade feststelle, theoretisch möchte ich in Beziehungen sein und mag mich verbinden und werde halt eben auch oder ahne, dass ich gewisse Themen nur in Beziehungen für mich wahrscheinlich löse, weil das die intimste Beziehung ist, die ich nach der Beziehung zu meinen Eltern dann wieder führe, macht dann erstmal auch einfach ganz, ganz viel auf. Und da können wir halt dann auch wirklich erkennen, wer uns dann wieder auch zu uns passt, um halt diese Entwicklung für uns selbst zu machen, als Angebot.
Na, beziehungsweise sie wird so intim, wenn man sich entscheidet. Ne?
Genau.
Also sie kann auch sehr, sehr fern sein. Nicht, genau. Und vor allen Dingen, ein großer Schritt ist halt immer, wenn man eine Familie gründet. Ne? Dann wird die Beziehung extrem intim. Im wahrsten Sinne des Wortes auch. Also alleine wie fäkal die Beziehung wird, wenn ein Kind dazu kommt, wie viel man sich über Stuhl und Stuhlkonsistenzen und vielleicht wird man auch mal hier oder da angekackt oder du hast da übrigens Scheiße auf dem Oberteil. Genau,
ja. Ja, ich glaube, das ist das eine, ne? Aber Intimität
heißt. Und auch so eine Geburt ist natürlich ein unfassbar intimer
Moment,
wenn man da dabei ist. Ja.
Intimität, wollte ich gerade sagen, ist aber auch nicht immer sexuell. Ne, das ist halt eben auch nochmal ein Teil. Also wir können unglaublich intim miteinander sein, ohne dass das eine sexuelle Komponente haben muss.
Ja, nee, das meinte ich auch gar nicht. Also,
genau. Nee, das weiß ich, dass du es nicht meintest.
Also war alleine. Weil ich meine, alleine, dass man die gleiche Toilette benutzt, dass man duscht und.
Klar, wenn man sich nackt sieht.
Ja.
Ne, sind Dinge, die auch dazugehören.
Man die ausgefallenen Haare des anderen aus der Dusche entfernt, ist ja alles sehr intim.
Ja, es ist Nähe, aber ich
sich darüber aufregt, dass die abgeschnittenen Fingernägel irgendwo noch rumliegen.
Und da sind wir dann wieder bei der Kritik, halt eben zu sagen, wie kann man das denn dann formulieren? Also wegzukommen von What is wrong with you? Warum liegen hier immer die Nägel? Oder ne, die Kabel oder was auch immer man dann findet.
Kannst du nicht wenigstens rausgehen, wenn du pupsen musst?
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Das muss man auch in engen Räumen als Großfamilie miteinander aushandeln. Ne?
Ja.
Ab gewissen.
Zumindest, wenn es besonders stark ist und offenes Feuer irgendwo ist.
Zum Beispiel.
Ja, das ist ja richtig gefährlich da.
Ja, und das also muss man besprechen. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir zusammenfassen, ne, wir haben, es ist immanent, wenn wir Beziehungen haben, nahe Beziehungen haben, intime Beziehungen haben, haben wir Konflikte. Und wir haben eben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche auch an den anderen. Und da geht es halt darum, kann ich das formulieren, ohne den anderen zu verletzen, abzuwerten oder zu sagen, ich bin schlauer als du und rede herab oder ich werde beleidigend oder benutze beleidigende Koseworte, die den anderen verletzen sollen, wie was auch immer euch da jetzt einfällt. Und zu sagen, wenn wir diese Dinge halt eben etablieren, verlieren wir vor allem eins, nämlich wirklich den Kontakt und auch eine Ebene, auch unsere Freundschaft zueinander. Ne? Und wenn wir jetzt mal gucken, Elternschaft ist eine Rolle, die wir irgendwann übernehmen, die aber überhaupt nichts mit der Paarebene zu tun hat. Und das ist das, was man in der Paartherapie auch unterscheidet. Okay, um welche Rollenkonflikte gibt es ja eigentlich. Ne? Mhm. Wir sind ja erstmal die Menschen gewesen, die sich kennengelernt haben. Dann sind wir ein Paar geworden. Dann sind wir vielleicht auch Eltern geworden. Wir sind aber auch Freunde. Ne? Oder wir sind was denn alles? Und vor allem, was sind wir denn jetzt außerhalb unseres Alltags? Also wo gucken wir dann hin? Haben wir eine gemeinsame Richtung? Und gibt es vielleicht auch eine Perspektive, die wir beide haben, die uns auch immer wieder den Blick heben lässt von diesen Alltagskonflikten oder Grabenkämpfen um die Bedürfnisse und das Anrecht oder die Dringlichkeit der Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse an den anderen. Ja. Und da kann halt ein Schlüssel sein, einen Dialog halt auch zu finden und zu sagen, okay, was regt mich denn jetzt gerade so sehr an dem anderen auf? Was verurteile ich vielleicht sogar zutiefst? Und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Also ich frage dann eben auch gerne, was machst du denn vielleicht auch gar nicht öffentlich, was dich am anderen stört? Oder wo seid ihr euch ähnlich, wenn du dich so aufregst über ihn oder sie?
Was machst du öffentlich in der Auseinandersetzung mit dem anderen jetzt? Ja? Oder wie meinst du?
Nee, zum Beispiel, ich reg mich total darüber auf, dass du unglaublich viel Geld ausgibst. Mhm. Raphael oder Marcel. Du gibst immer so viel Geld. Also wir können, die häufigsten Konflikte gehen tatsächlich bei Paaren um finanzielle Ausgaben. Also gerade wenn Familie im Spiel ist. Dann zu sehen, okay, was ist denn das Thema Geld gerade? Warum streiten wir uns darüber so stark? Und was ist denn eigentlich, warum rege ich mich darüber so auf, dass mein Partner so viel Geld ausgibt? Und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Ja, also
mit welchem Bedürfnis? Also Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel.
Nach Sicherheit oder nach Freiheit. Oder will ich vielleicht auch Geld ausgeben für etwas, was ich mir nicht gönne? Mhm. Ne? Und dann müssen wir halt darüber sprechen, okay, Moment mal, wo können wir denn uns einigen? Was könnte denn ein Feld sein, wo wir beide unsere Bedürfnisse erfüllen können? Oder der eine sagt, ich brauche aber die Freiheit des Momentes, dass ich halt auch das tun kann, ohne darüber nachzudenken. Und das muss drin sein für uns. Und der andere sagt, mir ist aber Sicherheit viel, viel wichtiger. Also finden wir ein Agreement.
Ja, ne? Aber überhaupt in einem Streit mal den Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, also so auf zwei Ebenen zu gucken. Einmal, was ist mein Bedürfnis hier jetzt eigentlich gerade? Und was ist, also ich glaube, das ist eh sehr hilfreich, bevor einem total, ich finde, es gibt ja so zwei schöne Ebene. Es gibt halt einmal die Ratio, die auch nicht immer der beste Weg ist, ja, aber zumindest, wo man so einen kleinen Zwischenschalter zumindest hat, ohne den anderen zusammenzubrüllen oder irgendwelches Zeugs, weil Worte können halt auch unglaubliche Waffen sein, die man dann gar nicht mehr zurücknehmen kann, also weil sie gehört wurden, ja. Und dass man halt den Moment umgibt, in dem man sich immer wieder einen Zwischenschalter einbaut und sagt, okay, meine ich das hier gerade wirklich? Geht es hier jetzt wirklich gerade noch um eine Klärung? Geht es vielleicht dann jetzt auch darum zu gewinnen oder gesehen zu werden oder sonst irgendwas? Aber dann geht es ja auch immer nicht wirklich um eine Lösung.
Also es ist ganz spannend, weil es gibt da auch eben einen Punkt, wie großzügig kann ich denn auch sein? Es kann ja sein, dass ich mich in unserem Beziehungsgefälle gerade eher schwächer fühle oder eher das Gefühl habe, irgendwie ganz grundsätzlich in dem Lebensabschnitt mich nicht kräftig zu fühlen oder gut. Und da bin ich natürlich auch empfindsamer, wenn es halt dann eben um so Rollenkonflikte geht. Wer darf jetzt wie viel Zeit? Bei Eltern ist Zeit ein riesen Streitfaktor für die eigenen Bedürfnisse oder halt eben auch, die man zusammen verbringt oder halt eben auch nicht. Und dann geraten Paare in Konflikte mit dieser Elternrolle und den Elternbedürfnissen und halt auch den eigenen. Ne? Die haben dann drei Felder offen und wissen oft gar nicht, okay, auf welcher Ebene streiten wir eigentlich noch. Und dann der eine ist halt, bleibt dann als enttäuschter Partner zurückgelassen und fühlt sich nicht geliebt und abgewiesen und ne, der andere ist erschöpft über die Elternrolle und kann den anderen gar nicht wahrnehmen und sehen. Das heißt, es ist schon wichtig zu sagen, sag mal, worum geht es denn eigentlich gerade, wenn du anfängst, mich so anzugehen oder ich empfinde dich als extrem aufgebracht oder stimmt das eigentlich? Ja, und dann hat man auch eine Zeit, eine Chance mal zu überprüfen, ja, worüber ärgere ich mich denn eigentlich oder was hat mich denn gerade verletzt? Und dann halt auch zu sagen, ich muss es ja auch gerade erstmal noch gar nicht annehmen, wenn der andere mir sagt, ich finde das oder ich empfinde das oder sogar einen Vorwurf äußert. Ne? Du bist immer so wie deine Mutter oder dein Vater oder deine Cousine oder du bist halt eben als Mann oder als Frau so und so. Und das heißt zu sagen, wenn wir sagen, was hilft uns, dann kann es halt eben helfen, es nicht persönlich zu nehmen, nämlich darin, dass wir uns verantwortlich zeigen für unser Gefühl. Das heißt, der andere kann in mir ja was total auslösen und mich unglaublich wütend machen. Das war nämlich auch für mich ein gutes Beispiel jetzt gerade mit der Wut. Und trotzdem kann ich in dem Augenblick gucken, okay, wie möchte ich darauf reagieren? Oder festzustellen, ich werde so wütend. Was jetzt hier kommen würde, kann perspektivisch und langfristig nicht hilfreich sein. Für mich nicht und für uns nicht.
Wenn es noch geht, ne? Es hat so das, also das setzt schon ganz schön viel voraus, finde ich, ne?
Ja, vor allem eins, die Achtsamkeit mit dem, was ist denn hier eigentlich jetzt gerade, was steht denn hier auch vielleicht auf dem Spiel? Also wollen wir, ne, weil das ist immanent oder man hat festgestellt sogar auch im Rahmen von Gottman-Studien, aber halt eben, ne, diese Vermessungen, wie gehen Menschen in Konflikten um? Und da haben sie im Rahmen von 4 Jahren, glaube ich, festgestellt, dass es 68% sind der Konflikte, die, über die sich Paare in 4 Jahren streiten, die nicht gelöst werden. Also die werden in diesen 4 Jahren nicht gelöst. Also die Paare streiten sich aber konstant 4 Jahre über diese Inhalte und kommen nicht weiter. Das heißt, eine Grundlage für eine Lösung liegt nie im Aufwallen von heftigen physischen Reaktionen, wo wir dann nämlich also häufig entweder in diesen Rückzug gehen, wie ich schmeiß mich aus dem Auto, oder in den Mauern, oder halt in dem du bist so, deswegen mache ich jetzt so. Und weil du immer so warst, habe ich jetzt das Recht, dich, ne? Also Beispiel, ein Partner betrügt seine Frau, sie wollen in Beziehung bleiben. Das ist ein unglaublich großes Machtgefälle. Weil du mich betrogen hast oder weil du, kann ich jetzt deswegen aber. Ja, und das ist halt ein never-ending story. Und halt zu sehen, oder halt die Verachtung, ne? Ich bin besser und schlauer als du.
Ja, und ich, also was ich noch sagen wollte von, ich glaube, wenn du halt auf die Ebene kommst, es gibt halt so zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Einmal diese, einmal eine eher rational-intellektuelle, ja, was aber hilfreich sein kann, dass man sagt, okay, ich blicke da jetzt mal drauf. Und es gibt sogar noch eine dritte Ebene, würde ich sagen. Aber das Schlimme ist, dass die meisten Paare halt in der Streitsituation eher auf eine ganz primitive, also sozusagen die primitive, den primitiven Teil in ihres Gehirns, der wird aktiviert, ja, weil es ja eine, es ist ja eine totale, also Streit macht Stress. Stress ruft
Negative Hormone auf den
Spiel. Ja, na, Fight or Flight, ja, du willst dann entweder, hast dann die zwei Möglichkeiten. Und da du halt meist in so einer Situation nicht wirklich fliehen willst, wahrscheinlich auch, ja, weil ist ja dein Partner und auch nicht kannst, weil ist ja deine Wohnung, ihr wohnt ja zusammen, dann sagst du, okay, gibt dir nur die zwei Möglichkeiten, zumindest vom primitiven, von unserem primitiven Gehirn, das leider dann richtig ein Programm abspult. Und ich glaube, diesem Programm entgegenzuwirken, ist echt eine Aufgabe. Und das Einzige, was da hilft, ist ein Moment durchatmen, vielleicht auch mal aus dem Zimmer rausgehen oder dann sagst du, du bleibst hier, du bleibst bitte beim Kind, du gehst raus. Und dann wirklich erstmal eine Runde durchatmen und sich aus dem Konflikt herausbewegen und mal versuchen, raufzuschauen. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist einfach, dass dieser primitive Reflex, das einfach dann irgendwie dagegen zu ballern, weil der Stress so hoch ist.
Babyphone.
Ja, das nur Gemuckel, glaube ich. Nö, nee, war nix.
Nö.
Nee. Wo war ich jetzt?
Die primitive.
Genau, Reaktion. Das ist halt einfach eine Sache, die sehr hilfreich ist, ist wirklich, also die Schwierigkeit bei dem primitiven Impuls ist einfach, dass er so schnell kommt. Und das Kognitive da gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich so darüber zu gucken. Eine Sache, die ich sehr hilfreich an der Stelle fand, ist auch tatsächlich eine Technik, wo man sagt, okay, man lässt den anderen jetzt einfach mal sprechen. Und man stellt richtig einen Timer, alle haben ja auf dem Handy einen Timer und sagt, man lässt, wir haben eine schwierige Situation, beide entfernen sich aus der Situation und jeder darf mal wirklich, keine Ahnung, 8 Minuten, 10 Minuten.
Das ist so eine Intervention aus der Paartherapie, ne? Das macht man halt eben, um wieder auch Vertrauen auch aufzubauen, sich überhaupt wieder zu hören. Das heißt, in dem Rahmen, sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe, aber ich wollte es nur kurz erklären, in dem Rahmen, bei sich immer wieder holenden Konfliktkreisläufen ist es halt eben häufig das Problem, dass wir immer nur bis zu diesem Fight or Flight, also zu der heftigen Auseinandersetzung, Eskalation kommen und halt eigentlich immer nur aufrechnen und wiederholen, was jetzt schwierig ist. Wenn man dann sich als Paar eine Woche lang Zeit nimmt, jeden Abend jeweils 8 Minuten den anderen sprechen zu lassen mit Timer und das, was gesagt wird, nicht gegen den anderen verwendet wird, also hier wieder aufbauen von einer Vertrauensgrundlage, fangen wir an, uns anders und vor allem wacher wahrzunehmen und auch wirklich zuzuhören. Weil wir wissen, wir sind überhaupt gar nicht gefragt, 8 Minuten lang.
Ja, und das vielleicht auch, und das vielleicht auch erstmal nur stehen zu lassen.
Genau.
Erstmal gar nicht zu kommentieren. Genau. Einfach zu sagen, okay, das ist deine Empfindung, die ist okay. Die kann für mich auch erstmal hart sein, aber ich lasse es trotzdem so stehen. Und was dann nämlich passiert ist, man hat sich endlich wieder gehört, weil das hört auf. Bei Fight or Flight hört das wirkliche sich zuhören auf, sondern es gibt dann nur noch von dem primitiven Teil unseres Gehirns den Versuch, diese Gefahr
abzuwenden,
auszuschalten.
Ja, vielleicht kann ich da kurz was zu sagen, was es ist.
Ja, unbedingt.
Also bei Fight or Flight ist halt auf gar keinen Fall ein guter Modus für eine Problemlösung. Bei mindestens 95-98% automatischer Defense-Mode abläuft. Das heißt, ein Autopilot der absoluten Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Und das hatten wir mit der Amygdala, die halt eben die Anpassung und auch die selektive Wahrnehmung bereitstellt, um schnell reagieren zu können, ne, und um sich auszurichten. Und das heißt, wir fangen dann an, vor allem nach guten Argumenten zu suchen und wirklich dann der Stärkere zu sein. Und wir erinnern uns an, weil wir das natürlich auch abspeichern, wir haben eine Art dann Gedächtnis, also wenn dieser Modus ausgelöst wird, haben wir dann eine Zuordnung, eine Kategorie von, ah ja genau, und im Sommer 1996 hast du mein Magnum Eis gegessen. Das wollte ich dir uns auch noch sagen. Warum isst du eigentlich immer das ganze Eis aus der Tiefkultur? Oder, ne, also es kommen halt dann die Vorwürfe, die überhaupt nicht mehr zugeordnet werden können.
Du hast eh ganz schön zugelegt.
Genau. Wie disziplinlos du bist. Ne, oder,
das fette Schwein.
Ja, also es gibt, ne, das ist ja noch, da gibt es wesentlich krassere Eskalationen auch in diesen Zeiten. Ne? Einfach weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns auseinanderzusetzen, also wirklich auch einen Raum zu nehmen und das halt eben stehen zu lassen, sondern wir in diesem Dauermodus ohnehin schon auch durch die Umstände im Außen waren und halt im Innen dann auch weiter sind. Ne? Weil existenzieller Kampf macht natürlich auch Stress und Krise auf. Und das ist jetzt gerade für viele ein Thema.
Ja.
Ne, also was es halt eben macht, wollte ich kurz erzählen. Nebennieren werden verstärkt durchblutet. Das sind die kleinen Nierchen auf den Nieren. Und die stellen Adrenalin zur Verfügung und halt eben auch andere Stresshormone. Und Herzschlag wird hochgesetzt. Man kriegt diesen roten Kopf, diesen Wutkopf, den man kennt. Sogar eine Halsschlagader kann man sehen. Ich kriege so einen Hals. Ne? Wenn du die Nieren werden durchblutet, stellen mehr Blutvolumen im gesamten Kreislauf zur Verfügung für die Durchblutung der Muskulatur. Testosteron, Adrenalin sorgen dafür, dass wir uns durchsetzen wollen und auch sagen, ich stecke dich in die Tasche. Also da gibt es keine Gemeinsamkeit mehr. Ne? Testosteron ist wie ein natürliches Antidot für Empathie. Zur Empathie, also Empathiefähigkeit nimmt mit Testosteron ab. Mit einem hohen Level, ob Mann und Frau. Und Frauen können genauso ein hohes Level von Testosteron entwickeln und haben und auch chronisch erhöht haben, weil chronischer Stress halt eben das in unserem Körper auslöst. Ne? Und wir werden damit unempathischer, unoffener. Und ob das dann die Basis ist, auf der wir unser Problem, das wir zu 68% wahrscheinlich auch nicht lösen in Jahren, wäre halt dann die Frage. Wahrscheinlich nicht.
Nö.
Also was machen wir? Wir verletzen uns immer stärker und wir kommen vor allem davon ab, wirklich mal zu gucken, was liegt denn vielleicht für einen Wunsch oder für einen Traum hinter dem Konflikt, den ich so stark umkämpfen muss.
Mhm.
Also ne, Thema, vorhin hatten wir das beim Geld oder was ist denn mit meiner Eifersucht? Ne, was liegt denn eigentlich für ein Bedürfnis dahinter oder für ein Gefühl? Und was kann ich für mich selbst da vielleicht auch tun, um auch mir eine Sicherheit zu geben, dass ich zum Beispiel liebenswert bin oder dass ich wertvoll bin oder was fehlt mir ganz konkret, vielleicht auch unabhängig mal vom Partner, ne? Weil das kann eben ein schöner Hinweis auch sein, worüber streite ich mich in meiner Beziehung und was erzählt mir das von mir, also über mich selbst.
Ich meine, was ich halt so bemerkenswert finde, ist, Wir haben jetzt dieses Thema Beziehung, ja, und ich habe es ja ein bisschen widerwillig tatsächlich zugesagt. Und wir unterhalten uns jetzt sehr, sehr viel über Streitigkeiten und wie man Streitigkeiten umgeht. Und natürlich ist es auch so, die Auseinandersetzung ist vorgegeben, aber was mich halt so hat zögern lassen oder tatsächlich auch mich ein bisschen abgestoßen hat, dieses Thema so zu bearbeiten, ist, dass ich denke, dass, also A, wo ist denn da die Liebe dann, wenn es immer nur darum geht, dass man irgendwie aufeinander rumhakt und dann wieder besser klarkommt, dann wieder aufeinander rumhakt und wieder besser klarkommt. Es gibt so eine Konzentration auf dieses Beziehungsthema innerhalb unserer Gesellschaft, wie ich auch schon so ein bisschen ironisch meinte, mit diesen ganzen Zeitschriften und Glossy, Gazetten und
Romantic Comedies.
Genau, und der Beziehungsstatus ist ganz wichtig. Und hat man jetzt eine, hat man keine? Wenn wir es schaffen würden, uns zu sagen, okay, Beziehung ist ein Teil unseres Lebens und das ist schön und Beziehung ist ganz viel und es gibt diese Paarbeziehung, es gibt die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu der Welt, zu der ganzen Welt.
Ja.
Und die betrachte ich jetzt mal.
Ja.
Und alle Beziehung ist nur zu einem einzigen Zweck da, nämlich uns weiter zu immer liebevolleren, in meinem Verständnis, zu immer liebevolleren Menschen und Wesen zu machen.
Ja, vorher schon gesagt.
Das ist das Interessante.
Ja.
Da wird es dann irgendwie spannend. Und wenn jetzt nun unsere Paarbeziehung dann dieser Tummelplatz sein soll, auf dem wir unsere Liebesfähigkeit stärker ausbauen, ja, dann gerne. Aber doch bitte nie ohne den Blick auf die Welt zu vergessen, weil natürlich gerade in dieser Verliebtheit lässt es einen ja alles vergessen.
Ja.
Finde ich dieses Beispiel von Tristan und Isolde, das wir am Anfang angeführt haben und das auch der von mir schon angeführte Robert A. Johnson. B heißt er. Lustig, Robert A., Robert B., Robert B. Johnson. So schön gesagt, die vergessen halt all ihre Pflichten aneinander, allem gegenüber. Und das macht man als Verliebter. Und das ist eigentlich gar nicht so schön. Das fühlt sich zwar für die beiden schön an, für alle drumherum, kann sich's aber echt nicht so toll anfühlen. Und ich find's halt gut, wenn wir irgendwie es schaffen würden, mehr Frieden in die Beziehung reinzukriegen, mehr und eher uns grundsätzlich als Gesellschaft mehr darauf auszurichten. Und da finde ich, muss es auch früh anfangen. Dann würden Beziehungen auch ganz anders aussehen. Aber dazu braucht es halt eine Grundeinstellung und eine Grundveränderung in unserer Ausrichtung auch. Und das muss halt in der Erziehung durch die Eltern müsste sich das niederschlagen und in der Schule müsste das gemacht werden. Ich finde, es müsste ein Fach geben, wo man lernt, okay, wie ist es schön, miteinander umzugehen in allen Beziehungen?
Ich glaube, es ist halt, wir haben natürlich oft Modelle, die wir auch in Beziehungen wiederholen, ne? Also was wir über unsere Eltern mitbekommen und miterleben. Das heißt, eigentlich darf es halt, vielleicht können wir jetzt auch die Generation sein, die ihr jetzt zuhört oder auch die, also jetzt unabhängig vom Alter, ne, sondern einfach als offene, wache Menschen, die Beziehung jetzt schon zu verändern, wenn wir es doch vielleicht besser wissen. Also wirklich zu sehen, okay, es geht hier nicht darum, Geschäfte abzuwickeln und halt eben Tauben aufsteigen zu lassen und das beste Szenario zu entwickeln, sondern halt wirklich zu gucken, was ist denn der authentische, reale Kontakt? Also wo können wir uns wirklich begegnen und sagen, ich will wirklich wissen, wer du bist hinter dem, was ich jetzt vielleicht, eine Symbiose gehört am Anfang dazu, auch um wirklich herauszufinden, gibt es hier erstmal eine Ebene, die passt, aber wenn die halt zum Besitz und zur Geschäftsabwicklung wird, für das persönliche Glück, das erfüllt werden soll, weil wir es irgendwie für uns selber nicht herstellen können, ne, also wir was konsumieren durch den anderen, dann kommen wir halt aus dieser Verwicklung nicht raus und dann kann es halt eben auch nur Mord und Totschlag geben. Ne, weil wir den anderen dann auch zum Objekt unserer Lust und Begierde machen. Und der andere kann dann auch gar nicht mehr gesehen werden und er darf sich vor allem nicht, bis er unbedingt nicht verändern. Sondern es muss so sein, wie es im Sommer 96 war miteinander. Und wenn das nicht mehr
höchstens passiert, dahin zurück soll er sich bitte jetzt wieder verändern.
Genau,
soll genauso
heißt,
sein
wir
wie am Anfang.
Wir versuchen es zu konservieren. Und das heißt, sich anzugucken, okay, wenn Streit uns eine Möglichkeit, jetzt wo wir uns alle viel streiten, weil wir streiten uns alle, weil wir uns auch alle verändern und weil wir eben doch auch so unterschiedlich sind, auch wenn wir das manchmal gar nicht haben wollen. Und wir auch überrascht werden von Dingen, die uns am anderen dann mal mehr oder weniger stören, mal wegzukommen von dieser Froschperspektive und zu sagen, ja, was könnte denn wie du sagst, eine Öffnung für die Welt sein? Wo können wir denn wirklich vielleicht auch als Paar zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgen, das sogar über uns hinausgeht? Ne, also was können wir, also ne, sind wir ein Paar, das vielleicht auch sinnstiftend ist für andere Menschen, können wir vielleicht sogar auch ein Zufluchtsort sein für Freunde und Familie, Ansprechpartner für wen auch immer. Also eine Gemeinschaft auch werden und vor allem wirklich sich immer wieder auch klar zu machen, wir werden im besten Falle wach dahingehen und achtsam, was wir für, und das dürfen wir haben, für Bedürfnisse und Wünsche wir halt eben haben und vielleicht auch die auf eine andere Ebene zu heben und die nicht mehr so stark zu umkämpfen, sondern einfach vielleicht zu äußern oder zu besprechen und zu gucken, wo wir denn ein Agreement treffen können miteinander, zu sagen, was stimmt denn für uns beide? Das muss nicht Krieg sein. Krieg haben wir so viel und wir sehen das ja einfach, wir lernen auch nicht daraus. Also Lernen entsteht halt auf der Basis von Vertrauen und wenn wir diese Konflikte überwinden können und es uns gelingt, immer wieder auch einen Schritt zurückzuziehen, weil wir können halt im Fight or Flight, also wenn ihr in solche Zustände kommt, unterbrecht die Situation. Eine kurze Anekdote, auch aus einer Gottman-Betrachtung war, Paare, die sich verzettelt hatten und immer wieder über ihre Konflikte gestritten hatten, wurden unterbrochen mit dem Vorwand, dass es ein technisches Problem gibt und sie jetzt 15 Minuten aussetzen müssen. Und es wurde vor dem Konflikt, dann kurz nach dem Konflikt und halt eben nach dieser 15-minütigen Unterbrechung, wo Fenster geöffnet wurden und den Paaren Zeitungen in die Hand gedrückt wurde, noch einmal gemessen und die biorhythmischen Daten waren komplett anders und der Konflikt wurde anders fortgesetzt. Also just saying. Das findet sogar unser Kind interessant.
So, jetzt muss mal einer nach hinten. So, da sind wir wieder zurück.
Also nochmal zurück zum Thema, wenn wir, oder ihr seid ja noch mittendrin, jede Beziehung unterliegt natürlich Veränderungen. Das heißt, wir entwickeln uns halt eben auch nicht immer gleich, auch wenn wir einmal vermeintlich gleich gestartet sind. Und diese Veränderung vielleicht auch als etwas anzusehen, was uns weiterbringen kann und vielleicht auch auf eine neue Ebene, die wir gemeinsam gestalten und die über uns hinausgeht, kann eine Entlastung bringen und muss keine Belastung sein. Also für den Teil, wenn man einfach auch mal betrachtet, ihr, die jetzt zuhört, wenn ihr ein Paar seid oder es kennt, dass ihr euch als Paar vielleicht auch gerade in diesen Zeiten extrem viel streitet und auseinandersetzt, genervt voneinander seid und es eine Umstellung gibt, auch in euren Rollen, in der Knappheit von Möglichkeiten, freie Zeit zu verbringen, weil Kinderbetreuung euch bis zum Halse steht, können halt all das Punkte sein, die natürlich so eine Situation nochmal verschärfen und die vor allem eins knapp macht, nämlich Vertrauen und Geduld miteinander und vor allem auch gemeinsame Zeit und Zeit alleine. Und wenn wir das aber wissen, dann können wir vielleicht auch schon anfangen, anders zu gestalten. Und wir sollten uns auch ganz grundsätzlich außerhalb dieser Krise fragen, wenn wir als Paar vielleicht auch aufgrund unseres Alltags oder den Dingen, die wir beruflich so erledigen müssen, kaum noch Zeit haben, um wirklich Nähe zu teilen und uns wirklich begegnen und auch ab- und austauschen zu können und wirklich Anteil zu nehmen an dem Leben des anderen, dann kann Streit manchmal die letzte Möglichkeit für eine sehr starke Nähe sein. Und wenn das der Fall ist, dann probiert doch mal vielleicht wirklich diese 7 Minuten aus. Macht das mal einfach 7 Tage und haltet das durch. Ich würde sagen, nach 4 Tagen oder 5 Tagen...
Das ist 8.
7 gesagt?
Mhm.
Ich glaube, ich mache immer mit meinen Paaren 7 Minuten.
Okay.
Weil es manchmal für viele sind 8 Minuten schon sehr lang und schwierig. Mhm. Aber wirklich mal 7 oder 8 Minuten, ihr könnt auch 10 Minuten machen, je nachdem, was ihr euch da, auf was ihr euch einigen wollt. Ne? Sich auszutauschen und sich wirklich einander zuzuwenden und zuzuhören, was der andere erzählen mag. Und lasst es vielleicht einfach etwas sein, wo ihr euch nicht kritisiert, wo ihr euch auch nicht rechtfertigt, den anderen abwertet oder, sondern lasst es etwas sein, wo ihr wirklich nur von euch selbst sprecht und verwendet es nicht gegen euch.
Genau, und der Zuhörende soll sich daran üben, wirklich zuzuhören, ne? Also nicht über den Einkauf nachdenken oder irgendwas und durchrauschen lassen, weil er weiß, er soll da jetzt eh nichts zu sagen.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Nee, überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz.
Nein, just kidding. Ich weiß das, du bist ein sehr, sehr guter Zuhörer. Also, wenn wir uns...
Bis auf, wenn ich komplette Sequenzen vergesse aus irgendwelchen Dingen, die passiert sind. Aber wenn mir was wichtig ist, kann ich gut zuhören, ja.
Ja, und dich auch erinnern.
Ja.
Also wenn wir uns dann einigen darauf, dass Achtsamkeit und Respekt im Konflikt etwas ist, was, wo wir dann auch weiterkommen können und wir uns vornehmen, dass wir eben wach füreinander sind, dann können wir sogar in diesen Zeiten von Konflikten oder von Streits Vertrauen aufbauen miteinander und vor allem auch ein Vertrauen entwickeln, halt eben uns an diesen wunden Punkten in unseren eigenen Gefühlen, unserer eigenen Geschichte von alten Verletzungen vielleicht auch wirklich begegnen zu können und über sie hinaus zu wachsen.
Ja.
Also, und wir können uns dann auch als Paar gemeinsam fragen, okay, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, können wir es vertagen und ganz grundsätzlich, wollen wir wirklich noch dazu beitragen, dass das jetzt weiterhin ein Problem ist oder was wünsche ich mir eigentlich und wollen wir vor allem ganz, ganz schlussendlich diesen Konflikt mit in unsere Zukunft nehmen? Lohnt sich das eigentlich noch?
Ja, und dann, worüber wir vorhin ja auch gesprochen haben, gibt es natürlich noch diese Möglichkeit, sich vielleicht mal mit was ganz anderem zu beschäftigen und auch gemeinsam mit was ganz anderem zu beschäftigen. Ich finde da das Bild dann eigentlich auch ganz schön, dass man, wenn man so immer an dieser Paarbeziehung rumwurschtelt, dass man so voreinander steht. Man steht so voreinander und ist so aufeinander ausgerichtet und das bedingt dann auch ganz viel. Und vor allen Dingen, der Blick ist nicht frei zu irgendwas anderem, weil man sieht ja einander die ganze Zeit. Und dieses Paar, das sich vielleicht auch an der Hand nimmt und aber nach außen guckt, irgendwo hin und vielleicht sogar auf ein gemeinsames Ziel, ist dann doch sehr beisammen, aber doch gemeinsam ganz woanders.
Ja.
Und das kann vielleicht auch eine große Erleichterung sein und wäre auch ein Beitrag, die Welt vielleicht ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen.
Finde ich absolut. Und nicht nur eine Erleichterung, es kann einem ja auch echt Spaß machen.
Ja.
Also in dem Sinne wünsche ich euch viel Vertrauen und viel Geduld miteinander.
Ja, unbedingt.
Und
wenn es nicht mehr geht, sucht euch Hilfe.
Ja, genau. Werdet wach, um das, was vielleicht hinter dem Konflikt liegt. Und
tretet ab und zu einen Schritt zurück, probiert drauf zu gucken, wenn es irgendwie hart wird.
Und fragt euch offen.
Genau. Und am Ende des Tages geht es doch nur um eins, es geht um die Liebe.
Genau.
Und das wird doch wohl irgendwie hinzukriegen sein.
Und die hat so viele Facetten. Und oft ganz anders, als wir vermuten.
Wenn auch in Trennung oder irgendwas, ne? Aber Liebe auf jeden Fall.
Liebe auf jeden Fall. Alles Gute. Bis bald.
Ja.